Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt.
Hallo.
Heute wieder gemeinsam.
Ja.
Und heute haben wir unser Thema rausgesucht. Die Marie darf euch gleich einleiten. Was uns tatsächlich über die letzten Wochen mehrmals vorgeschlagen wurde.
Genau, und zwar ein Thema, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt zusammenbringt, aber was doch sehr, sehr eng miteinander verwoben ist. Und zwar ADHS und der Stoffwechsel. Was wirkt wie? Was wirkt ineinander? Und wie ordnen wir das ganze Thema ein? Und tatsächlich ist es so, also wir haben durchaus Klienten, die mit dem Thema zu uns kommen, weil sie es entweder selbst haben oder auch in der Familie. Und ich muss ehrlich sagen, auf Social Media ist das gerade ein Thema, was richtig krass gehypt wird. Vielleicht, weil wir in dieser Bubble drin sind und uns der Algorithmus genau das ausschlägt, was es sein soll.
Dir. Ich krieg's nicht so mit, tatsächlich.
Ja, vielleicht mir. Und man sozusagen, ja, damit ein bisschen überflutet wird. Ich sehe das aber gar nicht mal, wie viele ja sagen, naja, das ist ein totaler Hype und Modeerscheinung, wie auch immer. Das sehe ich tatsächlich gar nicht so, sondern die Wissenschaft und die Medizin ist mittlerweile, die geht ja immer weiter und weiter und weiter. Und man erkennt halt heutzutage sehr viel schneller gewisse Symptome und kann die viel besser zuordnen. ADHS ist dennoch etwas, was jetzt nicht einfach über den Blutwert festgestellt werden kann oder durch ein Symptom, sondern es ist ein Zusammenspiel mehrerer Symptome. Und da wollen wir heute drauf eingehen, weil diese Symptome teilweise so diffus sind, dass sie gar nicht erst als ADHS erkannt werden oder als andere Thematik dann bezeichnet werden, als andere Krankheit, wie auch immer. Und es hat aber extreme Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Genauso hat der Stoffwechsel, wenn er nicht richtig funktioniert, wiederum Auswirkungen auf ADHS. Und da wollen wir heute drauf eingehen und auch auf das Thema, wie ist ADHS überhaupt generell medizinisch einzuordnen, plus nochmal mit den jeweiligen Kategorisierungen darunter und darüber, wie man das am besten einordnet. Und ganz wichtig, dieser Podcast für euch soll jetzt keine Selbstdiagnose darstellen. Also ihr sollt jetzt nicht danach sagen, oh, okay, das habe ich alles und jetzt habe ich ADHS. Ganz im Gegenteil, sondern es soll euch einfach nur einen Überblick dessen geben und vielleicht habt ihr Menschen in eurem Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis, die mit dem Thema zu kämpfen haben oder zu tun haben und vielleicht hilft es euch auch, diese Menschen besser zu verstehen. Ja.
Ich glaube, das ist vor allem der Punkt. Ne? Erst einmal dieses ADHS erstmal zu greifen zu können, was ist das eigentlich? Mhm. Was fällt eigentlich tatsächlich darunter? Was ich auch ganz gespannt bin, wie sich dieses ganze Thema ADHS jetzt hat mit diesen ganzen technischen Entwicklungen weiter
ja.
Wahrscheinlich deutlich verschlimmern wird, in Anführungsstrichen, weil natürlich noch weniger Fokus stattfindet, weil auch die Kinder
überflutet werden.
Reizüberflutet werden und gar nicht mehr lernen, in Ruhe zu kommen.
Beziehungsweise das Nervensystem tut sich extrem schwer, sich selbst zu regulieren und dadurch entstehen halt solche mental-körperlichen Krankheitsgeschichten sehr, sehr viel schneller, ja. Genau. Aber magst du vielleicht mal so ein bisschen mehr erklären, wie man das Ganze wissenschaftlich einordnet?
Also, wir haben jetzt mal gesagt, okay, was ist jetzt eigentlich, was ist ADHS? Weil viele haben es gehört, keiner weiß eigentlich genau, was es so richtig, oder wenige wissen genau, was es eigentlich so richtig ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir erklären euch einfach mal die Definition dahinter. Ne? Also ADHS steht ausgeschrieben für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung.
Ganz genau.
Und es ist quasi im Endeffekt eine neuroentwicklungsbedingte Störung. Mhm. Es bedeutet, die Regulation bestimmter Gehirnfunktionen ist anders ausgeprägt.
Ja.
Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das irgendwas mit Charakterschwäche zu tun hat oder Disziplinproblem ist oder was weiß ich, schlechte Erziehung, wenn es bei Kindern ist oder es ist ja keine klassische Krankheit in dem Sinne, sondern es ist eher so eine Art, Reize zu verarbeiten. Mhm. Wir haben euch auch nochmal eine sprechfertige Definition mitgebracht. Ich finde das ganz gut, wenn man sich das mal durchliest. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung beschreibt eine anhaltende Schwierigkeit, Aufmerksamkeit zu steuern, Impulse zu regulieren und die innere Aktivierung angemessen zu kontrollieren. Mhm. Und betroffen sind vor allem halt Themen wie Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, Selbstregulation, Emotionsregulation. Das Gehirn filtert einfach Reize auch weniger effektiv. Und viele Eindrücke kommen quasi gleichzeitig und weniger gefiltert an. Und was da natürlich eine zentrale Rolle spielt, ist dann Entwicklung im Endeffekt von Dopamin, Noradrenalin. Und die halt eben steuern Motivation, Fokus, Antrieb oder Belohnungsverarbeitung und so weiter und so fort. ADHS beginnt aber meistens tatsächlich schon auch in der Kindheit und die Symptome verändern sich halt mit dem Alter dann auch. Also deswegen, was du vorher schon gesagt hast, das ist einfach schwierig teilweise darzustellen, ist es jetzt einfach ein Auftratskind, ein aufgewecktes Kind, ein kräftiges Kind oder geht es schon in eine andere Richtung?
Ich finde das teilweise wirklich schlimm. Also ich meine, jetzt Leni ist im Kindergarten, die ist jetzt 3,5 und wenn du das dann teilweise von einer Mutter mitbekommst, dann heißt ja, mein Kind wurde mit ADHS diagnostiziert und ich denke mir so, dieses Kind macht gerade erst eine Entwicklung, ja, und ist vielleicht irgendwie reizüberflutet. Ja. Oder vielleicht ist es nur ein Hebel, den man vielleicht anders drehen darf oder mit dem Kind in gewissen Situationen anders umgehen darf. Aber ich finde es äußerst schwierig in dem Alter, sowas zu diagnostizieren. Ich weiß, das kann man schnell diagnostizieren. Es gibt spezielle Ärzte, die sowas wirklich gut können. Mhm. Das Personal ist zum Teil sehr, sehr gut darauf geschult in den Kindergärten und Schulen. Aber ich finde es halt immer bisschen schwierig, wenn man das von Anfang an gleich diagnostiziert und dann medikamentös einstellt. Das ist meine persönliche Meinung dazu und ich verstehe jeden, der dann sagt, na, ich bin froh, wenn mein Kind wieder vielleicht durchschlafen kann oder nicht mehr so aggressiv ist, das verstehe ich. Aber ich finde es genauso wichtig zu schauen, na, was sind die Hintergründe? Warum
das
kommt
ist halt
das?
Genau.
Manches ist körperlich, manches liegt in der Familie, manches ist Erziehung, manches ist aber einfach auch, und da gehen wir später drauf ein Mikronährstoff-Makronährstoffmangel. Hm.
Ich würde gerade sagen, das ist ja wie beim Erwachsenen im Endeffekt auch. Manchmal hast du Themen im Körper oder psychisch, die gewisse Trigger setzen und warum man mit gewisser Art und Weise reagiert.
Genau.
Der Erwachsene kann sich mitteilen, aber auch da, wenn du einen Erwachsenen hast, der mit seinem Stress nicht umgekommen und der geht jeden Tag, was weiß ich, 10 Kilometer zum Laufen, da darf
ja
keiner sagen, du hast ADHS.
Ja.
Die zeigen da vielleicht einen Vogel, weil du sagst, hey, der macht so viel Sport. Mhm. Und andere finden es cool und zeigen dann Daumen hoch und sagen, ja, wow, was hat der für eine Disziplin. Auf der anderen Seite kann sie am Kind auch so gehen, wenn das maximal viel Stress hat, damit nicht umgehen kann und das in Bewegung oder auch meinetwegen Aggression äußert.
Lautstärke,
dann,
ja.
Genau, dann kann das ein Grund sein und das muss man sich halt, da bin ich bei dir, das darf man sich auf mehreren Ebenen anschauen.
Und auch ganzheitlich.
Genau, weil da steckt oft, und das ist ja der Punkt, gell, wenn so einzelne Themen wie, weil es spielen ja da jetzt gerade, wenn ADHS diagnostiziert wird, mehrere Themen zusammen. Ja. Wenn das nur immer ein Teil der Themen sind, dann bin schon immer Freund, dass man sich die Gründe anschaut dafür. Ja. Das kann natürlich manchmal unangenehm sein, weil gerade bei Kindern muss man sich halt dann oft die Frage stellen, F-Punkt, war es ich vielleicht, der mit meiner Handlung das Kind da quasi so in diese Richtung gebracht hat. Ne? Das kann sein, kann nicht sein. Man kann es ist echt ein diffiziles Thema. Ne? Und spannend wird es dann, wie sich das verändert, gell? Weil die Kinder tendenziell andere Symptome haben als Erwachsene. Bei Erwachsenen ist es oft so, dass weniger diese Hyperaktivität rumkommt, sondern eher mehr innere Unruhe. Mhm. Also wirklich so eine Getriebenheit, so eine Ja,
Gewisses
so ein,
Stresspotenzial
ja,
da einfach,
genau.
was man
Also
selber.
so eine brutale Spannung, die man eigentlich schon
Ja.
spürt. Und daraus resultieren da oft eine sehr mentale Erschöpfung, weil natürlich die Person Vollgas am Hebedraht die
Und
ganze Zeit.
da wird's verdammt schwierig, weil ganz ehrlich, mehr innere Unruhe, mentale Erschöpfung. Wer hat das? Mamas. Ganz am Anfang,
Ja,
wenn
das
die
ist.
Kinder, das ist wirklich, und dann hast du sowas, ja, weil einfach der Hormonhaushalt durcheinander ist, weil dein Alltag anders strukturiert ist. Und dann musst du erstmal mit dieser Situation umgehen. Und es kann aber genauso ADHS sein. Also es ist wirklich, man muss so aufpassen, wie und was diagnostiziert wird.
Und das ist aber, und das, was ich vorher
Ja.
einleitend gesagt habe, deswegen bin ich gespannt, je schneller unsere Welt wird,
Ja.
umso krasser wird das Thema, weil ich glaube, du kannst ganz schwer unterscheiden, nicht? Henne, Ei, was kommt wann,
Ja,
was ist
ja.
wo, weil auch bei unseren Unternehmern und so weiter merkst du natürlich, ja, klar, wenn der den ganzen Tag am Laptop hängt, am Telefon, am da und hier und da, von da nach dort, noch da und da, keine Pause zwischendurch, natürlich häuft sich innere Unruhe und natürlich häuft sich da auch mentale
Ja,
Erschöpfung.
total.
Und da ist schon echt, deswegen ist dieses Thema so krass, weil du auch die Menschen, die es dann wirklich am Ende diagnostizieren, müssen unglaublich viele Themen abchecken, dass sie wirklich an die Wurzel kommen.
Und
Was ist es
eigentlich
jetzt
auch
genau
wirklich
eigentlich?
das Leben abchecken, ja,
Ja,
die Lebensbereiche. Naja, gut.
voll. Naja, und
Gehen wir
eins
mal.
ist vielleicht nur wichtig, ADHS ist halt immer sehr individuell
Ja, bei dem
ausgeprägt.
einen
Ist
ist es das
es
mehr, beim
das?
anderen das
Genau.
weniger. Und da komme ich jetzt gleich eben auf das Thema. Es gibt nämlich eine Unterscheidung und eine sogenannte Präsentationen. So wird das Ganze benannt. Aber ich gehe jetzt mal auf das Klassische ein. ADHS und ADS. Was ist die heutige Einordnung dessen? Weil es gibt ja welche, die sagen, ey, mein Kind hat ADS. Ah nee, es hat ADHS. Und wir wollen es halt einmal ganz kurz unterscheiden, dass man das versteht. Und zwar war ADS früher die Bezeichnung für ADHS ohne starke Hyperaktivität, also ohne dieses hippelige Sein und Schnelle etc. Also eher diese Antriebslosigkeit. Heute ist tatsächlich ADS keine eigene Diagnose mehr. Medizinisch spricht man von ADHS mit unterschiedlichen Präsentationen. Also es sind wie Kategorien, die dann darunter geordnet werden. Und ADHS ist der sogenannte Oberbegriff, ja, wo man dann alles sozusagen darunter kategorisiert und schaut, naja, wo befindet sich der? Und dementsprechend wird dann die Therapie
Man hat
aufgebaut.
quasi den Ordner
Ja.
ADHS und dann hat man verschiedene Reiter in
Kapitel,
dem
ja, genau,
Ordner. Ah,
die
ja,
aber
okay.
auch sich abwechseln können. Also du kannst von einer Präsentation in die
In die
nächste
nächste.
springen.
Krass, ja.
Also das Wort irritiert ein bisschen, aber versteht es einfach als Kategorie.
Hier kommt die Werbung. Heute stellen wir euch einen Partner vor, der für alle spannend ist, die im Bereich Nahrungsergänzung ein eigenes Produkt entwickeln oder ihre Range weiter ausbauen möchten und dabei auf echte Qualität und gerne auch Nachhaltigkeitsaspekte setzen wollen. Görlich Pharma. Görlich Pharma bietet dir Full Service in Deutschland, von der ersten Idee über die Entwicklung bis hin zur hochwertigen Produktion und optimalen Verpackung. Alles aus einer Hand mit über 40 Jahren Erfahrung. Was macht den Auftragshersteller besonders? Individuelle Rezepturen, abgestimmt auf deine Zielgruppe und deine Vision. Keine Lösungen von der Stange, sondern maßgeschneidert für dich. Aber viele bereits entwickelte und erprobte Topseller-Rezepturen ready to market für den schnellen Markteinstieg. Große Auswahl an Darreichungsformen von der Hartkapsel über Weichkapseln, Ölmischungen, Sticks, Pulvermischungen bis hin zur Tablette oder auch anspruchsvolle Produktgruppen wie Probiotika. Omega-3-Experte seit 1984 für marine und vegane Weichkapseln, Ölmischungen und Bulkware. Marktgerechte Produktionsmengen, ideal für etablierte Marken oder Newcomer, die Großes vorhaben. Durchdachte und extern zertifizierte Prozesse, die dich bei deiner Produktrealisierung optimal Schritt für Schritt begleiten und beraten. Darüber hinaus erhältst du Unterstützung zu regulatorischen Anforderungen und deinem Marktantritt, damit du sicher planen und dich voll auf deine Ziele konzentrieren kannst. Kurz gesagt, du bekommst einen Partner, der Qualität ernst nimmt und dich professionell begleitet. Wenn du ein Produkt entwickeln willst, findest du bei Görlich Pharma die Expertise und den Service, den du brauchst. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Das Team freut sich auf deine Anfrage.
Werbung Ende.
Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen drauf ein. Also wir haben einmal als Form von ADHS das vorwiegend unaufmerksame Präsentation, das klassische ADS. Also da ist die Hyperaktivität einfach nicht so stark vorhanden. Und die ist vor allem bei Erwachsenen sehr stark. Aber da darfst du drauf eingehen.
Ja, du hast es gesagt, sehr häufig bei Erwachsenen, besonders häufig, aber tatsächlich bei Frauen.
Ja.
Habe ich auch nicht gewusst.
Das ist jetzt genau dieser Punkt. Das ist, wird sozusagen ganz oft übergeordnet zu dem Thema Mental Load, diese Überforderung, die wir Frauen teilweise haben, vor allem wenn wir Kinder zu Hause haben, Family, Unternehmer sind, Teilzeitjob, wie auch immer. Und sozusagen wir immer mehr in uns reinfressen und immer müder werden. Und dann kommt vielleicht noch ein Mikronährstoffmangel hinzu, dann kommt einfach auch die Antriebslosigkeit hinzu und dann befinden wir uns genau unter dieser Kategorie Mental Load. Ja?
Und dann siehst du mal, wie schwer das ist abzugrenzen. Super ist das schwierig. ADHS, ist das Burnout, ist das Depression, ist das einfach nur fucking viel zu tun.
Ja. Und eins und sich nicht rausnehmen.
Genau.
Ja.
Und da wirklich zu differenzieren, das ist echt, weil das ist im Endeffekt ja die Königsdisziplin, gell? Deswegen braucht man da wirklich Leute, die sich in dem Bereich wirklich spezialisieren.
Und dann kommen so typische Merkmale, vor allem bei Erwachsenen hinzu, wie Konzentrationsprobleme und dann heißt es plötzlich Brain Fog.
Hm.
Ja, was habe ich denn jetzt?
Ja. Das ist wirklich spannend, gell? Und weil du gerade gesagt hast, Brain Fog. Also, was dann tatsächlich damit dazukommt, sind kaum sichtbare Hyperaktivitäten mehr im Endeffekt und typische Merkmale sind dann aber Konzentrationsprobleme, schnelle geistige Ermüdung, so eine gewisse Vergesslichkeit, so ein inneres Chaos, also ist ja genau das, was du auch mit Brain Fog jetzt beschrieben hast.
Ja, Mental Load.
Ja. Und da sind jetzt die größten Herausforderungen, Struktur, Planung und Zeitgefühl.
Ja, dass man das wieder integrieren kann und umsetzen kann und das fällt den meisten tatsächlich super schwer.
Die Personen sind nach außen oft ruhig, angepasst, leistungsfähig. Nach innen entwickelt sich aber brutal hoher Stress und ein extremer Energieverbrauch. Mhm. Das ist ja klar, wenn an allen Fronten gegeneinander gearbeitet wird, dann, man kann es einmal bildlich darstellen, wenn an dem Geduldsfaden quasi links und rechts ständig jemand zieht, ist das echt eine anstrengende Geschichte.
Dann reißt der irgendwann, ja.
Und diese Form wird tatsächlich sehr, sehr häufig spät diagnostiziert.
Ganz genau. Ja, weil es halt eben so viele mentale Unterformen gibt.
Und ganz hundertprozentig die mentale Herausforderung, die wir die letzten Jahrzehnte oder Jahre entwickelt haben, ist viel, viel, viel höher geworden. Und wir sprechen das so oft an, diese Reize, Social Media und so weiter, die auch die mediale Thematik, die immer mehr auf alles immer extrem und das nächste Schlimmste, was passiert und da und hier und da. Und immer von extrem zu extrem und dieser Overload, den musst du ja erst einmal verpacken können.
Genau.
Ja.
Schauen wir mal weiter.
Klar.
Dann gibt es eine weitere Präsentation, die nennt sich vorwiegend hyperaktiv-impulsiv. Und das ist das sogenannte klassische ADHS-Bild. Wir haben einen starken Bewegungsdrang, also wirklich dieses Gefühl, wir müssen jetzt sporteln, ausbrechen, uns bewegen. Wir sind zu laut. Ja, das ist dann diese Bezeichnung, hey, du bist eigentlich zu laut für alle anderen. Dann gibt es so eine innere und äußere Unruhe, die teilweise die innere, die so ein bisschen reingefressen wird und dann die äußere Unruhe, die sich dann halt eben in dieser Impulsivität zeigt.
Sieht man ganz gut, wenn jemand neben dir sitzt und ständig dort mit dem Fuß wackelt zum Beispiel oder die Hände friemelt oder
Kaugummi kaut die ganze Zeit. Ja, genau. Dann halt, wenn man jetzt mal beruflich oder privat denkt, mit impulsiven Entscheidungen, die einfach aus der Emotion heraus getroffen werden, aber gar nicht mal so wirklich nachgedacht werden.
Nicht so richtig reflektiert.
Weil es dafür einfach auch keinen Raum gibt. Manche Menschen, die mit dem klassischen ADHS diagnostiziert werden, haben die Schwierigkeit, es generell einfach sich selbst zu bremsen, aber auch das, was sie tun, zu bremsen. Also das sind dann immer die schnell die Dinge umsetzen wollen, auf Teufel komm raus so ungefähr. Und das sind dann halt auch diejenigen, die meistens dann im Kindesalter schon auffällig waren und vielleicht Problemkinder sind oder eben auch nicht und aber generell einfach als sehr extrem dargestellt werden. Genau, wie gesagt, diese innere Getriebenheit, Impulsivität, die man einfach hat. Viele davon haben auch Schlafprobleme, ja, weil einfach das Melatonin sich zu langsam bildet und nicht ausreichend genug, dass die tief in diese Tiefschlafphasen und in die REM-Phasen Phasen reinkommen.
Und was halt auch ein Thema ist, wenn du die ganze Zeit getriggert bist, wenn du die ganze Zeit Infos kriegst, bam, 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 was sich anpasst dazu, ist die Atmung. So, das heißt,
ja, genau.
Du kommst zusätzlich in eine Atmung, die den Sympathikus triggert, die Ruhe eher vermeidet, die Ruhe fast nicht zulässt und dann kommt es früher oder später zu Schlafproblemen, einfach weil ich die Ruhe nicht finde. Wenn ich die Ruhe nicht finde und in Gedankenkarussellen festhänge, dann wird es zapfig mit dem Schlafen irgendwann.
Klar. Okay, wir haben jetzt noch eine dritte Form, das ist die kombinierte Präsentation. Mhm. Erklär das mal bitte.
Das ist im Endeffekt die Kombination aus Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität.
Also der Wechsel wahrscheinlich zwischen beiden Formen, ja.
Dann, genau, das hast du gerade gesagt, diese Symptome können stark wechseln. Vom eine ins andere, vom anderen ins eine. Die Phasen von hoher Energie, also man hat Phasen von hoher Energie und Fokus und Phasen von Überforderung und Erschöpfung. Und so ist natürlich der Alltag extrem schwer planbar. Also wenn du quasi vom einen Extrem ins andere fährst, links, rechts, ist ja wie das Slalomfahrt im Alpinskifahren. Ne?
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, auch hier gehe ich in den klassischen Zyklus einer Frau rein. Also ja, ganz normaler Zyklus. Die erste Phase sind wir voll in unserem Tun drin, können voll Gas geben, wenn er natürlich stattfindet, dieser Zyklus. Und in dieser zweiten Phase, in der Lutealphase, wo auch dann unsere Periode kommt, da ist es ja wiederum dann so, dass wir eher in den Rückzug gehen, ja, dass uns Dinge schwerfallen und dann vor allem in der Blutungszeit, dass wir da eher auf Rückzug gehen. Und das finde ich dann auch super spannend, da zu überlegen, naja, ist das vielleicht einfach eine starke Ausprägung des Zyklus und sind wir uns vieler Dinge bewusst oder ist es da wirklich ein Hin und Her und ein extremes?
Ja, ich denke, der Punkt
Wechsel.
Ist ja immer, ich glaube, eben dann auch der Punkt der Extreme. Ja? Also wenn du einen gescheiten Zyklus hast, das ist ja wenigstens regelmäßig. Das heißt, du kannst das beobachten.
Ja,
ne?
Genau.
Das hat eine Regelmäßigkeit. Dann weißt du, warum.
Ja.
Und dann ist ja die Ausgeprägtheit auch nicht so extrem.
Ja.
Wenn die Ausgeprägtheit aber natürlich jetzt zum Beispiel zyklusunabhängig passiert und die Extreme so brutal schwanken.
Ja.
Und das ist ja, wie gesagt, wir kommen immer wieder zum selben Thema zurück. Du musst so krass, glaube ich, in diesem Bereich wirklich, du musst so nachhaken, so nachfragen, so das Leben desjenigen verstehen, wo der gerade hängt, um dann wirklich herauszufinden, wo steckt denn der gerade, was hat denn der gerade, was ist gerade das Thema? Und das ist, deswegen, ich finde es ein unglaublich spannendes Thema, weil das so detailreich ist.
Ja.
Es ist echt, es ist ein Phänomen, ja.
Ja. Okay, schauen wir uns mal den Schweregrad an von ADHS und warum ADHS nicht gleich immer ADHS ist. Ich meine, das haben wir jetzt vorher schon ein paar Mal von, generell erwähnt oder unsere eigene Meinung dazu gegeben, weil uns das einfach wichtig ist, dass ihr auch unsere Einschätzung dazu kennt. Also generell, wie in vielen Krankheitsbildern, wird zwischen leicht, mittel und schwer unterschieden. Und der Schweregrad wird immer aufgrund des Alltags beschrieben, also das
wie
heißt,
beeinträchtigt er ist, oder?
Genau, wie beeinträchtigt er ist, wenn einer einfach auch nicht mehr arbeiten gehen kann, wenn einer nicht mehr hochkommt, beziehungsweise wenn einer nur noch nervös ist oder auch jetzt klassisch in Schulen oder in Kindergärten die Gruppendynamik auseinanderbricht dadurch, ja, dann sollte man sich das schon definitiv anschauen. Ja, die Frage ist halt, wie gesagt, was die Ursache dahinter? Das sagt, ADHS sagt lange nichts darüber aus, wie intelligent jemand ist oder wie leistungsfähig jemand ist. Es gibt High Performer, die haben ADHS, es gibt oder ADS, und dann gibt es wiederum aber auch Menschen, die vielleicht einfach andere Themen noch zusätzlich haben, ja, wo es einfach dann super schwierig wird, das zu unterscheiden. Und man sagt halt einfach, der Unterschied liegt eher im Energieaufwand, also wie viel Energie braucht es, um überhaupt leisten zu können, und nicht unbedingt jetzt im Können an sich, sondern ja, das ist immer dieser Energieaufwand, wo der Körper dann sagt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt relevant für mich, dass ich das und das kann, ich bleibe jetzt lieber im Bett, so ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Also es geht immer um die Energie. Gut. Wie wird ein ADHS überhaupt festgestellt?
Erklär's ja, mal. Also die eben, wir haben es ja gerade gesagt, die Diagnostik ist ja eigentlich der Mega-Burner, sage ich jetzt mal.
Ja, super schwierig.
Also das kann niemals über Schnelltests stattfinden, weil es ist viel zu vielschichtig.
Ja.
Also bitte wirklich gescheite Anlaufstellen suchen, Ärzte, die sich da wirklich damit auskennen. Macht's bitte keine Social Media Diagnosen oder so.
Oder mit Chatty.
Oder mit ChatGPT, genau.
Also ich sage immer Chatty, sorry.
Also es ist wirklich eine umfassende Diagnostik notwendig. Mhm. Also Bestandteile können sein, eben eine gescheite, ausführliche Anamnese, Blick auf die Kindheit, auf die Entwicklung, die Lebensbereiche, die eben beobachtet werden. Also es ist völlig wurscht, ob das Privatleben ist, ob das Arbeit ist, ob das Schicksalsschläge sind und so weiter und so fort. Die Dauer der Symptome ist entscheidend, ne? Also auch Ausschluss anderer Ursachen, ja? Schlafmangel, chronischer Stress, Depressionen oder Angstzustände,
ja,
oder sowas, hormonelle Dysbalancen oder Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel.
Ja.
Ne? Deswegen, wir kommen immer wieder auf dasselbe Thema raus. Das ist wirklich, das herauszufinden, du brauchst einfach einen gescheiten Profi, der das kann. Und da, das ist wahnsinnig wichtig. Jetzt ist es ja so, also du hast das vorher schon gesagt, ADHS kannst du jetzt übers Blut nicht feststellen, aber trotzdem gibt es zum Beispiel typische Blutwerte und Mikronährstoffmuster, die man erkennen könnte, vor allem wenn man Hormon- und Stressachse sich anschaut. Also bestimmte Muster werden da halt häufig erkannt. Zum Beispiel ist Cortisol häufig dysreguliert.
Mhm.
Also ist entweder chronisch erhöht oder halt bei Erschöpfung abgeflacht.
Mhm.
Und da sind die Folgen daraus halt eben zum Beispiel innere Unruhe, Schlafprobleme,
ja,
Energietiefs. Also das haben wir ja in anderen Podcasts auch schon mal besprochen.
Ja.
Dann DHEA, also teilweise erniedrigt, oder Hinweise auf langfristige Stressbelastung einfach.
Mhm.
Und was du auch schon gesagt hast, das Thema Melatonin, ist es funktionell oft vermindert, was natürlich Einschlafprobleme verursacht und oder einen verschobenen Schlafrhythmus halt im Endeffekt nach sich zieht.
Das erkennt man zum Beispiel, wenn die Tiefschlafphase viel, viel später kommt, wie sie eigentlich kommen sollte.
Ja,
ja.
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Thematik. Ne? Dann hast du zum Beispiel so Themen wie Blutzucker und Energiestoffwechsel.
Mhm.
Also der nüchterne Blutzucker ist häufig noch im Normbereich. Teilweise ist aber das Insulin schon bereits erhöht.
Mhm.
Oder der HbA1c oft im oberen Normbereich.
Mhm.
Typische Muster kennen zum Beispiel sei starke Blutzuckerschwankungen.
Mhm.
Also gewisses Energiehochs und Energietiefs, mhm, was wir uns auch schon besprochen haben, und vor allem halt auch Konzentrationseinbrüche.
Mhm.
Dann hat man natürlich auch noch die Schilddrüse, ja, diese wichtige Differentialdiagnostik im Endeffekt darstellt. Wenn man sich den TSH-Wert anschaut, der teilweise erhöht oder supprimiert ist, dann FT3, FT4, die häufig in einem suboptimalen Kontext stehen.
Also die freien Schilddrüsenwerte.
Genau. Schilddrüsenstörungen können halt zum Beispiel ADHS-Symptome imitieren,
ja,
oder verstärken.
Ja.
Also deswegen ist es
immer. Die Schilddrüse so gestresst ist, dass sich sozusagen das Nervensystem nicht richtig regulieren,
genau,
kann und die Gehirne. Das
also Hirn und Darm oder was?
Nein, aber es. Das Gehirn sozusagen dann einfach, ja, gewisse Reize nicht mehr bearbeiten kann.
Genau, und deswegen, es bleibt immer nur zu sagen, hey, immer abklären, immer an wirklich guten Experten mit dazu hören. Ja, ja.
Gut.
Dann haben wir aber auch noch Themen wie Mikronährstoffmangel, die
ja,
wir früher mit
Neispiel kennen. Ja, interessant, weil das Thema wird ja immer mehr jetzt aufgegriffen, wie Mikronährstoffe, Mängel oder eine Überdosierung durchaus dazu führen kann, dass einfach das ganze System zusammenbricht. Also kein einzelner Mangel ist jetzt direkt die Ursache, aber kann das Ganze halt einfach deutlich verstärken. Und das sind die wichtigsten Werte, Eisen, Ferritin, ja. Die sind häufig in einem sehr niedrigen Niveau oder niedrig normal, wo die Ärzte nur sagen, ah, das passt schon, ist ein normaler Wert, müssen wir nichts machen. Aber eigentlich müsste der Wert definitiv höher sein. Ja, vor allem bei uns Frauen ist das immer so ein bisschen ein Thema.
Ist ja ganz spannend, wenn man sich den Ferritinwert anschaut, zum Beispiel, wie der angepasst wurde
ja,
über
ja,
die
natürlich.
Letzten Jahrzehnte.
Ja, ja, natürlich. Genau. Dann ist halt Eisen und Ferritin super wichtig für die Dopaminbildung, also dass wir überhaupt erstmal aktiv werden, dass wir konzentriert sein können etc. Für den Fokus und für die mentale Energie und besonders, wie ich es jetzt gerade vorher schon gesagt habe, einfach bei Frauen extrem wichtig mit
Aber
Blutung etc.
auch körperliche Energiebereitstellung, ja, weil ich gebe euch ein Zitat von einem Coach, der mich mal trainiert hat. Ich habe mal einen Ferritinwert gehabt von unter 30 und habe mich gewundert, warum ich nicht mehr leistungsfähig war.
Ehrlich?
Ja, ja, ich habe, also ich war ja,
ah, ja stimmt,
damals im Triathlon wirklich einer der wenigen deutschen Athleten, die in Halbmarathon so Richtung 1:10 hinten aus laufen haben können. Und ich habe von gefühlt von einer Woche auf die andere bin ich immer langsamer geworden, habe im Rennen nur noch irgendwie so 1:15er Zeiten hingekriegt, also 5 Minuten Differenz. Da war ich tatsächlich, habe ich das Blut abnehmen lassen und dann hat mir der Arzt halt die Werte gesagt und das war jetzt kein Arzt, der sich mit Leistungssport auskennt. Und dann hat mein Trainer gesagt, Markus, also ein Radlfahrer steigt unter 100 nicht aufs Radl. Dann habe ich das mit dem abgesprochen. Wir haben dann einen Arzt hinzugeholt, der sich im Sport auskennt. Der hat das dann alles abgeklärt und dann haben wir Ferritin-Infusionen gemacht. Kein Doping, ganz wichtig. Wir haben das dann in einem super guten Rahmen gehabt und ich bin innerhalb von weniger Tagen wieder voll auf meinem Level gewesen.
Ja.
Das war krass. Aber mental, ich habe auf einmal wieder rasen können wie der Einser. Ich habe eine Power gehabt, dass ich gemeint habe, ich kann Bam ausreißen. Und ansonsten hat sich aber nichts verändert. Also das war der einzige Punkt. Deswegen, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da.
Ja.
Das muss man auf dem Schirm haben.
Gut, weiterer Wert, der auch entscheidend ist, ist Magnesium. Der ist auch häufig erniedrigt, ja, also ähnlich wie Eisen, weil wir einfach einen hohen Verbrauch durch diesen Stress haben, der nicht richtig reguliert wird. Und ein Magnesiummangel, also ich meine, das ist irgendwie ja logisch, das wissen auch die meisten. Ich sag's trotzdem, Nervosität, Schlafprobleme, ja, weil wir einfach nicht runterkommen und Muskelverspannung oder generell Muskelspannung in, ja, im Körper einfach, ja. Dann weiterer Punkt, der wieder fürs Immunsystem unfassbar wichtig ist, und zwar Zink. Der ist oft in einem suboptimalen Wert und der ist für unser Immunsystem nicht nur wichtig, sondern auch als Neurotransmitter und Stressregulator. Und ein Mangel kann eben für eine emotionale Dysbalance sorgen, ja. Dann auch wiederum, und das kann man auch mittlerweile sehr gut feststellen, Omega-3-Fettsäuren, dass es da im Index Omega-3, Omega-6 einfach zu einem großen Unterschied führt. Und Omega-3 ist auch wiederum wichtig fürs Immunsystem, aber eben auch für die Gehirnstruktur und Reizbewältigung, Reizverarbeitung, ja. Wenn wir da einen guten Wert haben, dann sind wir teilweise echt durchaus ausgeglichen. Also das wird oftmals echt unterschätzt. Und Omega-3, ganz ehrlich, wenn ihr nicht jeden Tag Fisch esst, was ihr euch jetzt vielleicht auch nicht empfehlen darf.
Vor allem keinen Lachs, weil, was haben wir, kurzer Exkurs, die letzten paar Wochen gab es ein paar sehr interessante Veröffentlichungen. Zum einen, dass Schinken zum Beispiel als eines der schlimmsten
krebsfördernden
Mittel ist. Und was haben Sie über Lachs? Dass Lachs das giftigste Lebensmittel ist, das man zuführen kann.
Ja, weil einfach so viel.
Also nagelt es mich nicht fest. Schaut mal bei uns.
Mikroplastik enthalten.
Ich schaue, dass ich das auf Insta, dass wir das auf Instagram mal
spielen,
weil das ist wirklich, das kam die letzten 2-3 Wochen alles gleichzeitig raus, gell?
Ja.
Weil du von Omega-3 draufgekommen bist.
Ja.
Lieber dann einmal gescheites, gut verfügbares Omega-3 substituieren, bevor man versucht, das alles mit Fisch zu machen.
Ja,
Oder so.
Sowieso.
Genau, jetzt weiß ich nicht mehr, ob du ausgesprochen
nicht,
hast
ob
oder ob ich da
sagen
schon
wollte,
wieder
ja.
ins Wort gefallen bin.
Gut, aber jetzt kommen wir noch zwei
Szenen einer
weitere
Ehe.
Punkte, einfach nur für euch fürs Verständnis. Ganz klassisch Vitamin D, wenn das einfach zu niedrig dosiert ist. Vitamin D wisst ihr wahrscheinlich alle. Super wichtig einfach auch für die Hormonbildung, Gehirnfunktion, Entzündungsbalance im Körper. Gerne in Kombination mit K2. Und die B-Vitamine, vor allem B6, B12 und das Folat, wichtig für die Nerven und für die Neurotransmitter. Und da sind die Werte einfach ganz oft im suboptimalen Bereich. Gleichzeitig, wenn Darmprobleme auftreten, Stress oder einseitige Ernährung. Also da könnte man drauf aufpassen, aber Darm wird jetzt nochmal ein bisschen spezifisch, da sagst du noch ein bisschen was dazu, gell?
Ja, das ist total spannend, weil viele eben auch, wenn es jetzt um Darm oder Aufnahmefähigkeit geht, viele über Betroffene, über Reizdarm zum Beispiel berichten, über Blähungen, Unverträglichkeiten. Das ist natürlich klar, ich meine, wenn das System dauernd in Stressmodus ist, haben wir das letzte Mal in einem Podcast gesprochen über die Darm-Hirn-Achse, wie krass das zusammenhängt, natürlich bedingt sich das gegenseitig.
Ja. Und jetzt stellt euch vor, euer Cortisol ist die ganze Zeit oben, dann kann der Darm einfach nicht richtig arbeiten, weil er gerade einfach in einem Notzustand oder Notbetrieb ist.
Ja, und das ist halt genau, wenn ihr Darmprobleme habt, die können halt zu vielen Themen führen, ne? Unter anderem, dass die Mikronährstoffaufnahme verschlechtert wird, dass das Stresssystem aktiviert wird im Endeffekt. Klar, hast keinen direkten Ursache-Wirkungsbeweis im Endeffekt, es ist aber ein relevanter Modulator, wenn man das so sagen möchte. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und natürlich, wie gesagt, hängt's, und das ist ja das Spannende, hängt im System alles irgendwie miteinander zusammen, gell?
Ja. Also wenn man das Ganze jetzt nochmal einordnet, diese Werte, die wir jetzt gerade erklärt haben, die erklären ADHS nicht, aber sie können, wie gesagt, ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas in Argen ist. Und es halt immer zu hinterfragen, wie gesagt, die Lebensbereiche, passt es zu diesem Krankheitsbild? Genau. Unser Ziel damit war jetzt einfach, euch das Ganze so ein bisschen zu erklären und wie man das sozusagen individuell verstehen kann. Sollte immer laborgestützt sein und natürlich auch ärztlich betreut werden.
Immer,
Und auch eben von Ärzten, die sich mit der Thematik gut auskennen, die vielleicht auch einen ganzheitlichen
Ansatz
fahren, beziehungsweise ganzheitlich aufgestellt sind mit weiteren Experten, die das Thema dann einfach anpassen, vor allem in Anbetracht dessen, dass es sehr viele Kinder gibt, die diagnostiziert werden damit, genau.
Hier kommt die Werbung.
Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments, Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium investieren in reale Werte.
Werbung Ende.
Gehen wir einen Schritt weiter jetzt nochmal auf Thema Stoffwechsel. Also wie beeinflusst ADHS tatsächlich den Stoffwechsel?
Ja, man kann sich das jetzt auf verschiedenen Ebenen natürlich anschauen, gell? Je nachdem, was natürlich für eine Thematik vorliegt, kann es natürlich sein, dass in der Fahrigkeit oder in der Hektik Mahlzeiten zum Beispiel vergessen werden, dass es ein unregelmäßiges Essverhalten gibt, dass Hunger zum Beispiel spät wahrgenommen wird oder gar nicht, dass dann aber teilweise starker Heißhunger auftritt und natürlich, wie du das vorher noch schon gesagt hast, eher oft Richtung impulsive Entscheidungen gegangen wird. Und somit hast du halt krasse Blutzucker- und Energieschwankungen.
Ja, voll.
Ja.
Und das verstärkt das Ganze halt dann umso mehr.
Voll, natürlich.
Ja, weil du von der Cortisolachse gar nicht runterkommst.
Ja, und du bist ja, diese Unrhythmigkeit ja, wird ständig verstärkt.
Und das verstärkt wiederum natürlich dann auch in dem Zuge unseren Schlaf und vor allem unseren generellen Rhythmus am Tag. Einschlafprobleme werden häufiger, Gedanken kreisen am Abend, man kommt nicht wirklich runter, das Nervensystem kann sich nicht richtig regulieren. Und der Schlafmangel verstärkt dann wiederum die Symptome. Also du kommst aus diesem Teufelskreislauf irgendwie nicht so ganz raus, oder?
Ja, klar. Und die Regeneration leidet natürlich. Ne? Ich komme ja nicht mehr dann erholen gescheit. Und das Schlimme ist, die Leute machen sich dann wirklich mega Gedanken. Ne? Weil du hast das gerade gesagt, du steckst in einem Kreislauf und das eine bedingt das andere. Und hin und her, ne? So geht es halt irgendwie die ganze Zeit.
Ja.
Was natürlich, und das haben wir vorher schon kurz angesprochen, immer ein Thema ist, ist eben Stress und vor allem die Cortisolbildung, weil du einfach einen sehr reizintensiven Alltag hast im Endeffekt, eine Daueranspannung, so ein überaktives Stresssystem tatsächlich. Also dieser Teufelskreis in dem Fall auch aus dem Stress heraus, der den Stoffwechsel ständig beeinflusst.
Aus dem erhöhten Zuckerstoffwechsel wahrscheinlich, der daraus entsteht, weil wir einfach diese Blutzuckerschwankungen haben.
Es wird einfach auch mehr Säure gebildet, es durch diesen Stress, durch diese Anspannung, es wird tendenziell dadurch auch in den Zuckerverbrennung geschaltet, weniger Sauerstoff aufgebaut. Das heißt, es ist schon mal weniger Energie da, also es wird weniger Sauerstoff auf zellulärer Ebene gespeichert. Somit kommt automatisch irgendwann einmal der Punkt, wo ich sage, boah, jetzt bin ich mir K.O. schlapp und wie auch immer. Ne?
Ja, und trotzdem wird so viel Energie verbraucht bei ADHS. Ja. Genau, und dann vielleicht noch ein weiterer Punkt, wo man es auch sehr gut merkt, sind es vor allem bei Menschen, die so ein Alles-oder-Nichts-Denken haben, die sagen so, heute mache ich das und für immer und ich ziehe jetzt ganz krass durch und die schaffen das dann 2 Wochen und dann fallen sie wieder voll in dieses Tief rein und können diese Balance nicht halten zwischen, hey, ist es okay und jetzt ist es in Ordnung heute und morgen mache ich aber wieder weiter, die fallen dann gleich, ach, jetzt ist eh schon wurscht. Also es ist dieses klassische Denken. Ja,
schwarz-weiß oder egal, was ich mache es Vollgas.
Und dann wird halt oftmals Regeneration und so diese eher tendenziell ruhigen Phasen total unterschätzt. Genau. So. Ja, wie kann jetzt der Stoffwechsel ADHS-Symptome beeinflussen? Wir haben es eigentlich vorher schon gesagt, aber du darfst es gerne nochmal so ein bisschen wiederholen.
Genau, also der instabile Blutzucker heißt im Endeffekt auch weniger Fokus. Unterversorgung hat auch zum Beispiel Reizbarkeit zur Folge. Ein Schlafdefizit, eine schlechtere Selbstregulation, ein chronischer Stress löst stärkere Symptome aus im Endeffekt. Und alles wirkt halt tatsächlich zusammen.
Und komplementär, also es wirkt ineinander. Ja, also es ist wie gesagt dieser eine, ich will es nicht Teufelskreis nennen, aber es ist tatsächlich einfach echt schwierig, da dann rauszukommen.
Es ist ein unübersichtlicher Kreislauf.
Jetzt war uns noch wichtig, die naturheilkundliche Perspektive damit reinzuziehen und zu sagen, naja, wie kann man denn das Ganze nochmal naturheilkundlich betrachten? Also, da ist es so, dass man generell erstmal grundlegend darauf schaut, wie ist der Darm, wie ist die Verdauung? Weil die Gesundheit beginnt einfach auch echt im Darm, ja. Und wenn wir den unterstützen können, dann haben wir eine gute Möglichkeit, dass gewisse Stressoren besser verarbeitet werden, die Reizbarkeit ein bisschen weniger wird. Ist ein riesengroßes Thema tatsächlich auch bei Kindern, die mit Blähungen, die mit Verstopfungen zu tun haben, dass man den Darm erstmal reguliert, bevor man überhaupt irgendeine anderweitige Diagnose stellt, weil oftmals liegt es halt einfach echt am Darm. Dann schaut man sich an, die individuelle Ernährung, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten, die gerade einfach aufgrund von einer Darmbelastung da sind, ja? Gibt es irgendwelche Muster, wo man sagt, naja, wenn du so und so isst, macht wenig Sinn, du müsstest vielleicht einfach ein tendenziell anders essen oder wärmer essen oder einfach ein bisschen leicht verdaulichere Mahlzeiten, damit es dir einfach besser geht. Aber das ist immer individuell zu betrachten. Dann wird der Mikronährstoffstatus geprüft, also wo haben wir einen Mangel, wird erstmal komplett aufgebaut.
Wo sind wir drüber?
Ja, genau. Und dann ist aber auch ganz, ganz große Vorsicht bei Detox-Themen. Wenn gesagt, wir müssen erstmal die Leber entgiften, wir müssen den Darm entgiften und so weiter, muss man äußerst vorsichtig sein, weil Detox bedeutet immer erstmal Stress für den Körper. Und es kann wieder zu einer Steigerung der Symptome führen. Es ist, und das muss halt wirklich dann von einem Therapeuten beziehungsweise Heilpraktiker, Naturheilkundler echt überprüft werden.
Sanft machen, sanften Umstieg.
Kann unterstützen, ist aber nicht unbedingt immer die Heilung, aber es kann halt dazu führen, dass du mit einer Diagnose wie ADHS langfristig einfach besser mit umgehen kannst.
Das ist ja ganz einfach. Heilen tut der Arzt und alles, was nebendran passiert, ist die Unterstützung für das, was der Doc macht zum Beispiel.
Genau.
Also das kann man ganz leicht abgrenzen.
Ja.
Ja, und was kann man jetzt zum Beispiel konkret tun? Gell? Also jetzt sagen wir, wenn man die Ernährung anschaut. Man kann auf alle Fälle, wichtig ist eine Regelmäßigkeit und nicht die Perfektion.
Ja.
Also das heißt, wirklich schauen, dass man regelmäßig stabil unterwegs ist.
Einen Rhythmus bekommt.
Ja. Genau, und da kann man wirklich schauen, okay, Essen zum Beispiel proteinreich und stabilisierend, gell? Warmes Essen, das hat schon mal, es raubt weniger Energie, es gibt mehr Energie, wenn ihr warm ist anstatt kalt. Notfall-Snacks vorbereiten, was weiß ich, in der Handtaschen, im Auto, im Schreibtisch, einfach mal Nüsse da haben zum Beispiel oder meinetwegen getrocknete Datteln oder sonst irgendwas. Entscheidungslast reduzieren. Mhm. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, das hat jetzt zwar nichts mit ADHS zu tun, aber ich kenne tatsächlich, mir wurde eine Geschichte erzählt von einer sehr, sehr, sehr guten Unternehmerin, die irgendwann für sich entschieden hat, sie zieht nur noch schwarze Kleidung an, hat ein paar Outfits für sich, hat den Schrank so bestückt und weil die so früh auf Geschäftsreise war, hat sie nur noch diese Dinge dabei gehabt. Dann hat sie quasi schon mal viele Entscheidungen in der Woche quasi wegretuschiert. Muss man jetzt mengen?
Ja.
Ich mehr jetzt nicht. Aber jetzt einfach mal ein Beispiel.
Gut. Dann was kann man bewegungstechnisch tun? Kurze, regelmäßige Einheiten. Nicht jetzt eine Woche voll durchpowern, Halbmarathon laufen, wie auch immer, sondern wirklich Regelmäßigkeit reinbringen. Und dann reicht es auch, wenn es einfach mal kurz ist. Spazieren gehen. Unterstützt extrem das Nervensystem zur Regulation. Krafttraining, Kraftausdauertraining im leichten Maße, dass man einfach die Muskulatur nochmal unterstützt, hilft auch wiederum in den Fettstoffwechsel schneller reinzukommen und einfach, dass der Körper besser verbrennen kann. Mobility, um angestaute Emotionen, Reizbarkeiten besser zu lösen. Das ist wirklich unfassbar, was sich teilweise vor allem bei uns Frauen im Beckenboden anstaut. Und wenn du das sozusagen frei machst, wenn du das stretchst, wenn du da loslässt, was dann auch mit den Emotionen passiert. Ich habe ganz viele Frauen, die in die sogenannten Froschpose, es weinen anfangen, weil da einfach so unfassbar viel Emotionen drin sind. Ja. Es kommt aus dem Yoga, aber das ist einfach nur für euch fürs Verständnis, dass da Emotionen wirklich körperlich gespeichert werden und man das auch einfach auch gut lösen könnte.
Wann's nur vielleicht zum Krafttraining, also ich da das nochmal ein bisschen weiter ausbauen, Krafttraining da die gescheit periodisieren, also nicht nur Kraftausdauer trainieren, weil das ist furchtbar ermüdend. Kurze, vielleicht einmal eine Woche, zwei Wochen Kraftausdauer und dann wechseln einmal Richtung Hypertrophie.
Ja.
Also 8 bis 12 Wiederholungen, so dass, ne, dass das die 8. bis zur 12. gerade noch so geht mit einer sauberen Technik. Bei Menschen, die können da mal Richtung Maximalkraft gehen, dass man sagt, man hat immer mal ein paar Wochen so einen Rhythmusbrecher drin, weil dann, und am besten wirklich, wenn es jetzt, also klar, wenn es jetzt im Fitnessstudio seid und ihr geht die verschiedenen Geräte durch, dann macht es das, wenn euch das taugt, ist cool. Aber ansonsten schaut, dass eine Vielfalt an Übungen reinbringt. Bei mir ist tatsächlich jedes Krafttraining, ich trainiere nie ein Krafttraining gleich. Jedes Training ist anders. Aber je mehr ihr da mitnehmt an Beweglichkeiten, an Muskeln, auch an verschiedenen Einsätzen von Kraft, also der Einsatz der Kraft, gerade wenn ich viel Kraft bewegen muss, jetzt wenn, keine Ahnung, macht es eine Beinpresse und ihr habt nur 6 Wiederholungen, die ihr gerade maximal mal außerdruckt, kann ich brutal, also muss ich ja selbst mit unglaublich viel Druck arbeiten, aber es entlädt sich auch Druck.
Ja.
Das ist, und das ist anders bei 6 Wiederholungen, als wenn ich 20 mache.
Ja,
also schon ruhig einmal wirklich Richtung Kräftigung gehe. Ja. Oder Einmal sagt, vielen hilft es mal Richtung Boxen zu gehen, Kickboxen, Kampfsport oder sowas, wo auch so gewisse eingelagerte Spannung rausgeht.
Ja.
Genau, das wollte ich nur noch ergänzen.
Schlafnervensystem.
Ja, feste Abendroutinen sind total cool, zum Beispiel. Also, dass man sich zum Beispiel Zeiten setzt, ne, an denen man zum Beispiel das Handy ausschaltet, an denen man dann ins Bett geht.
Fernseher aus,
ja, also so Reizreduktion auch schafft.
Atemübungen.
Wo man bewusste Atemübungen einbauen kann. Bitte nichts Aktivierendes, sondern wirklich Entspannendes.
Also keine Wim Hof vielleicht.
Also geht's wirklich in eine gescheite Ruheatmung, ne? Längere Ausatmung als Einatmung, schönen Bauchschnaufer. Bewusste Übergänge schaffen.
Ja.
Das ist eigentlich das A und das O. Also schafft es euch Routinen, die auch Ruhe reinbringen.
Ja. Gut, kommen wir zum Abschluss. Also ihr habt gesehen, es gibt kein Rezept.
Gehört. Ihr habt es gehört.
Was habe ich gesagt?
Gesehen.
Ah ja.
Aber vielleicht auf Instagram, wer weiß.
Ja,
unsere
genau.
Snippets.
Ja. Aber, also ganz klar, es gibt nicht diese eine Struktur, wenn es um ADHS gibt. Es gibt nicht dieses eine Rezept, wenn es um ADHS gibt. Es ist wirklich ganz individuell zu sehen. Wir wollten es nur aufgreifen, dass ihr versteht, wie ist das Zusammenspiel zwischen Stoffwechsel, Körper generell hin zu dieser Diagnose. Und versteht es bitte niemals als Defizit. Es haben so viele Menschen vielleicht da draußen, ja. Es ist einfach ein anderes Betriebssystem, was da läuft. Und das Ganze wird natürlich umso mehr verstärkt durch unsere schnelle Gesellschaft in der heutigen Zeit. Die können wir nicht verändern. Wir können nur verändern, wie wir damit umgehen.
Wir können unsere Aktionen verändern.
Genau. Und der Stoffwechsel kann durchaus Stabilität schaffen. Die Frage ist nur, man muss es nicht mit Perfektion machen, sondern eher tendenziell mit einer Routine, Konstanz einfach. Und versteht bitte immer euren Partner, wenn ihr die Diagnose habt oder jemanden im Familienkreis, wie auch immer. Der Körper ist der Partner, ja, und ihr dürft es wirklich so verstehen, baut eine Liebe zu eurem Körper auf. Das ist der erste Schritt hin zu einer Heilung für euch selbst, ja, dass ihr das einfach besser in den Griff bekommen könnt.
Ich darf Heilung streichen und dazu Akzeptanz.
Akzeptanz, ja. Kleine Schritte wirken nachhaltig.
Ja.
Das wollen wir euch mitgeben. Ich hoffe, ihr konntet da jetzt viel rausziehen. Ich finde es ein hochspannendes Thema. Und wie gesagt, nur weil das jetzt gerade auf Social Media total hochgehypt wird und jeder gefühlt ADHS hat, ist es noch lange keine Modeerscheinung, sondern es ist einfach ein Beweis meines Erachtens dafür, dass unser Körper mit dem, wie gerade unsere Gesellschaft läuft, nicht richtig hinterherkommt. Und es ist okay, wenn ihr das habt, ja. Aber lasst euch Zeit bei der Diagnose.
Sucht euch jemand, der es gescheit diagnostiziert.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
Hat
nächsten
Spaß
Mal.
Spaß gemacht. Ciao.
Piert euch.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.